Ich möchte heute zu dieser Jahreslosung predigen, vielleicht zum ersten Mal. Mal schauen. Diese Losung möchte ich anhand biblischen Zusammenhänge ein bisschen erklären. Und mit Hilfe von einer Grafik. Die sehen wir gerade in einer abgewandelten Form. Jahreslosung finden wir in den ersten Kapitel der Bibel, kann man so sagen. Und überhaupt die ersten Kapitel der Bibel erzählen von Menschen, die sich lieben, die sich streiten. Sie erzählen auch von tödlicher Eifersucht, von komplizierten familiären Verhältnissen, von Lug und Trug, von Scheitern und von Neuanfängen. Also das sind Geschichten wie von heute. Wir sehen schon dort, alles wiederholt sich. Mit diesen Menschen, damals, schrieb Gott seine Geschichte. Und mit uns Menschen von heute möchte er auch seine Geschichte schreiben. Mit Menschen, die glauben, Menschen, die zweifeln, Menschen, die hinfallen und seine ausgestreckte Hand ergreifen und wieder aufstehen. Mit Menschen, die sich an seine Verheißungen klammern, auch wenn sie auf die Erfüllung dieser Verheißungen vielleicht lange warten müssen. Deshalb dieses Thema, Gott übersieht keinen Menschen. Wie damals Abraham und Sarai. Die Geschichte beginnt mit einem verhängnisvollen Satz. Aber Sarai war unfruchtbar, und sie hatte kein Kind. Unfruchtbar und hatte kein Kind. Was für eine Tragik klingt schon in diesem einen Satz. Nun, man muss dazu sagen, damals für eine Frau. Unfruchtbar zu sein bedeutete was anderes als heute. Eine Frau ohne Kinder. Oh, die hatte keine Rentenversicherung, kann man so sagen. Sie war aufgeschmissen. Und ihre Tragik hat sich später auch gezeigt. Solche scheinbar in Stein gemeißelten Sätze gibt es manchmal auch bei uns. Dieser Satz stand über dem Leben von Sarai. Sie war unfruchtbar und hatte kein Kind. Die Frage wäre, was für ein eisernes Satz, welche in Stein gemeißelten Worte stehen vielleicht über dein Leben. Du bist ein Unnutz. Das kannst du nie richtig machen. Oder du bist nicht ganz hell im Kopf. Was auch immer. Was bleibt uns durch solche Sätze versagt? Vielleicht haben solche Sätze unsere Eltern schon über uns ausgesprochen. Oder der Ehemann, die Ehefrau, wer auch immer. Der Chef bei der Arbeit. In welcher Ecke befinde ich mich vielleicht, aus der ich nicht herausfinden kann? Es kann auch tragisch sein. Abraham und Sarai, sie stammen aus Ur, aus einem Ort in Mesopotamien und im heutigen Irak. Auf Gottes Zusage wagten sie den Aufbruch. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Abraham, ein junger Hüpfer mit 75, hört so eine Zusage. Er soll gehen, er weiß nicht mal wohin. Gott wird ihm das zeigen. Mit 75 aufzubrechen, das fällt uns schon mit 30 ganz schwer. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Und dieser Satz begleitete die Sarai und auch Abraham auf diesem Weg. Wie ein roter Faden zog sich das durch ihr Leben zig Jahre. Ebenso groß war auch Gottes Versprechen. Ich werde euch in ein Land führen oder euch ein Land geben und ihr werdet ein großes Volk werden. Da muss man schon sehr Gott vertrauen und optimistisch sein. Was passiert? Na, die beiden werden, wie die Natur es möchte, immer älter. Und die sind unterwegs, zum Teil abenteuerlich. Sie gehen in ein fremdes Land, wohnen dort. Und dann fragen sie sich ab und zu, steht Gott immer noch zu seinem Wort? Da passiert doch gar nichts. Das war eine Spannung. Eine Spannung, die zerreißen kann. Und das kann bei uns genauso sein. Wir haben auch Gottes Verheißungen. Wir haben auch Dinge, die wir als Berufung empfinden. Situationen. Und manchmal werden wir auch ungeduldig. Warum greift Gott nicht ein? Ich bin doch Gottes Kind. Warum muss ein Schlag nach dem anderen kommen? Ich bete doch. Warum erhört Gott mich nicht? Und so weiter und so fort. Wo gilt es, auf Gottes Eingreifen zu warten? Und wo muss ich vielleicht aktiv werden? Also nicht sitzen bleiben, sondern trotzdem weiter arbeiten und weiter leben. Nach schweren Zweifeln scheint Abraham eines Tages zu resignieren. Und das äußert sich darin, dass er erwägt, seinen obersten Knecht zu adoptieren und damit auch als Erben einzusetzen. Das war damals legitim. Ich glaube, heute würde es auch gehen, wobei mit den Knechten ist heute ganz knapp bei uns. Ja? Und Knecht heißt hier ein Sklave. Okay. Also, Gott, er überlegt sich das, der Abraham. Und Gott lässt sich auf seine Zweifel ein und bekräftigt seine Zusage. Und das macht Gott in einer Nacht. Er weckt Abraham sozusagen und sagt zu ihm, geht hinaus. Und was passiert? Gott sagt, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du zählen? Interessant, ich weiß nicht. Damals gab es keine Grundschule, gar nichts, aber okay. Er sah, dass es viele waren. Und Gott sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Also so viele, du kannst das gar nicht mehr zählen. Du bist sowieso ein Analphabet, aber trotzdem, ja, du kannst nicht. Und ja, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und auf einmal verwandelt sich wie Abraham diese Nachtstunde zu einer Sternstunde, kann man sagen. Auf einmal wird sein Vertrauen in Gottes Verheißungen aufgefrischt. Seit Abraham und Sarai als Fremdlinge in Kanaan wohnen, sind inzwischen 10 Jahre ins Land gezogen. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, wörtlich heißt es Sklavin. Die hieß Hagar. Ja, sie hieß Hagar. Mit einer dritten Person kommt jetzt Bewegung in diese ganze Geschichte. Hagars semitischer Name bedeutet Flucht oder Fremdling oder Fremdling auf der Flucht. Sarai erhofft sich von dieser Sklavin das Ende einer unerträglich langen Warteschleife. Und Sarai sprach zu Abraham, sieh, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Ja, ein großer Mann hat sich darauf ohne weiteres eingelassen. Vielleicht kann uns die Idee die Sarais Idee etwas verwerflich vorkommen. Also so ungläubig ist diese Vibe. Und Abrahams bereiter Gehorsam mag uns auch befremden. Allerdings muss man sagen, im alten Orient war dieser Plan gar nicht außergewöhnlich. Denn wenn in diesem, an diesem Beispiel, um das zu zeigen, wenn Sarais Magd die Rolle einer Leihmutter übernimmt, wird sie und das Kind auf dem Schoß der Herrin geboren wird, dann gilt oder galt damals rechtlich dieser Sohn als der Sohn von Abraham und Sarai. Also ein vollberechtigtes Glied der Familie wurde anerkannt. Sarais Geduld war also zu Ende und sie beschließt, Gottes Versprechen auf die Sprünge zu helfen. Das finde ich auch schon gewagt. Und die Folgen lassen nicht lange auf sich warten. Abraham hüpft bereitwillig ins Bett von der Hagar und sie wird schwanger. Und das ist ein Wendepunkt im Leben aller drei. Sarai, Abraham und Hagar. Sarai hat eine Entscheidung getroffen. Nicht nur für sich selbst. Manchmal ist es so, dass wir auch Entscheidungen treffen. Entscheidungen nicht nur für uns selbst, sondern diese Entscheidungen haben weitreichende Folgen. Vielleicht für unsere Familie, für unsere Kinder, vielleicht für die folgenden Generationen. Oder vielleicht als Gemeinde treffen wir Entscheidungen, die Folgen haben für Menschen, die nach uns kommen. Vielleicht sogar in 10 oder 20 Jahren. Vielleicht leiden Menschen unter unseren Entscheidungen. Das ist auch eine interessante Frage, über die man nachdenken kann. Wie geht's weiter? Wie geht's Hagar damit? Man muss sich vorstellen, eine Sklavin. Damals war das ein Stempel. Das war nichts Außergewöhnliches, dass jemand eine Magd oder eine Sklavin hatte. Außerdem war sie auch eine Geflüchtete, eine Fremde. Ja, der Name sagt schon alles. Und als solche verrichtet sie ihren Dienst ungeachtet im Hintergrund. Sie macht alles, was sie zu tun hat, was von ihr verlangt wird. Und jetzt gerät sie in den Blick und soll Abrahams und Sarais Kinderwunsch erfüllen. Ja, sie braucht nicht gefragt zu werden. Sie fügt sich und wird schwanger. Als sie schwanger wurde, und das wurde immer mehr sichtbar, das ist normal bei einer schwangeren Frau, dann hat sie immer öfter und immer mehr ihre Herrin zu spüren gegeben, wer trägt das Kind in sich von Abraham. Und es kam zu Reibereien. Das trifft man nicht selten bei den Menschen, bei den Frauen, ich sage einfach so, auch. Und die Dynamik zwischen den beiden Frauen eskaliert so, dass sie sich mit gegenseitigen Demütigungen einfach übertreffen. Das wird unerträglich. Und aber auf der Tagesordnung. Und wie reagiert Abraham? Er macht das, was er immer macht und versucht das einfach dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Aber eines Tages explodiert Sarai und packt ihn am Schlawittchen und sagt, mach was. Und da fällt der Groschen. Aber bevor er die Entscheidung trifft, flieht Hagar und auf einmal befindet sie sich in der Wüste. Sie flüchtet. Ich kann das gut nachvollziehen. Wenn man tagtäglich mit Gehässlichkeiten und mit irgendwelchen Demütigungen konfrontiert wird, dann ist man froh, wenn man weg ist. Da sehnt man sich danach, endlich dieser Situation zu entfliehen. Ja, und diese Frau flüchtet. Und sie ist in der Wüste. Und das hat die Stefanie Balingen in ihre Grafik eingearbeitet. Diese Frau zerstört am Boden wie ein Häufchen Elend. Sie kauert dort am Boden, zerstört im Wüstensand. Aber die Künstlerin holt diese Frau aus ihrer schlimmen Situation ins Licht. Da sieht man da, von oben nach unten fällt ein Licht. Die führt ihr Schattendasein im Licht auf einmal. Aber dieses Licht kann noch nicht die Dunkelheit ihrer Verzweiflung durchdringen. Noch schafft diese Frau es nicht aufzustehen, sich aufzurichten. Sie ist dort Mutterseelen alleine. Sie vergräbt ihr Gesicht in ihren Händen und weint. Und da sieht man auf einmal so eine, könnt ihr das sehen, eine blaue Gestalt hier, auf sie zukommen. Und auf einmal folgt ein Zwiegespräch zwischen Hagar und einem Engel des Herrn. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Er sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Und sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Da passiert auf einmal etwas Unglaubliches im Leben von Hagar. Und vielleicht ist uns das noch nie bewusst geworden. Sie ist überhaupt die erste Frau in der Bibel, die Gott durch seinen Boten persönlich anspricht. Eine Sklavin, eine Magd. Sie bleibt Sarais Dienerin, aber von dem Engel und dadurch auch von Gott wird sie wahrgenommen. Sie wird mit ihrem Namen angesprochen und das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als ihre Würde zurückzubekommen. Bisher hat sie alles befolgen können, was ihr ihre Herrin befahl. Und jetzt wird sie gefragt: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Eine existenzielle Frage. Am Anfang des Jahres wäre diese Frage auch gut für uns. Wo kommst du her und wo willst du hin? Wir können zu Hause drüber nachdenken. Wo kommst du her und wo willst du hin? Hagars Antwort fällt kurz aus. Ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Damit bringt sie ihre Verzweiflung auf den Punkt. Wir sehen auf diesem Bild auch zwei Personen im Hintergrund. Hier eine und hier noch eine. Sie sollten Sarai und Abram darstellen. Nur schemenhaft. Und sie dominieren die, von euch gesehen, die rechte Seite des Bildes. Warme rot-orange Tone setzen sie durch von diesem zarten Grün da oben links und Blau. Ja, vielleicht soll das die hitzige Reibereien dieses Rot-Orange wiederbringen, die stattgefunden haben zwischen Sarai und Hagar. Und viel kleiner und fast unscheinbar erscheint uns dieser blaue Engel. Ja, was passiert jetzt? Die Sarai wurde von Gott durch seinen Engel angesprochen. Aber es ändert sich an der Situation nichts. Sie muss zurück zu ihrer Herrin. Aber es hat sich was geändert. In der Frau selbst, in Hagar. Sie soll zurückgehen, um ihren legitimen Sohn zur Welt zu bringen. Nur dort wird er anerkannt, wenn sie zurückgeht. Hagar also erste Frau in der Bibel, die Gott durch seinen Boten persönlich anspricht. Und sie ist auch die erste Frau in der Bibel, die eine umfassende Segensverheißung Gottes bekommt. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Das erinnert uns an die Verheißung, die Abraham bekommen hat. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Hier haben wir die Geschichte Hagars, der Stammmutter der Araber. Und das macht uns deutlich, wie die beiden Geschichten des Volkes Israel und der Araber miteinander verbunden sind. Beide verehren Abraham als ihren ja, Stammvater, kann man so sagen. Und von Ismael leiten sich die Araber ab. Und ihr Verhältnis wird von Anfang an kompliziert und bis zum heutigen Tag ist es auch so. Die anhaltenden Konflikte zwischen den Nachkommen Sarais und Hagars zeichneten sich schon damals ab. Beiden gilt eine Verheißung Gottes. Finde ich interessant. Beide stehen unter einem besonderen Schutz Gottes. Es ist eine nicht aufzulösende Spannung und eine Herausforderung, die so lange bleibt, bis der Herr wiederkommt. Also Hagar ist noch in der Wüste. Sie weiß, dass sie umkehren muss. Und ja, und eine Verwandlung hat bei ihr stattgefunden. Sonst würde sie nicht zurückgehen. In dieser Begegnung mit Boten Gottes erfährt sie Gott selbst und sie kommt zu einer Erkenntnis. Und sie nannte den Namen des Herrn, damit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Interessanter Name Gottes. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir können das auch in unser Gebet einmal einflechten, dass wir beten, Gott, himmlischer Vater, du bist ein Gott, der mich sieht. Dann bekommt unser Gebet gleich eine ganz andere Richtung. Das ist nicht nur wie Hagar der Name Gottes, zugleich ist das ihr persönliches Glaubensbekenntnis. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und durch dieses Erkenntnis gestärkt, richtet sie sich auf und geht zurück. Und Ismael, der Name, bedeutet Gott hört. Gott hört. Als der Engel wieder entschwindet, kann sie es kaum fassen. Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Nach ihrer Rückkehr bekommt Hagar erneut, oder kommt sie erneut in diese Endlosschleife rein, in der Abraham und Sarai immer noch stecken. Es ist zwar ein Licht am Horizont, denn Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Was geschieht dann? Ist es das Ende der Geschichte? Nein. Gott schließt mit Abraham, inzwischen ist Abraham 86, noch einmal einen Bund, beziehungsweise erneuert den Bund und gibt ihm einen neuen Namen, nämlich Abraham ab jetzt, Vater vieler Völker. Ab da sollen alle männlichen Nachkommen von Abraham, also erst der Abraham, beschnitten werden, als Zeichen dieses Bundes. Und die Sarai soll fortan Sarah heißen. Denn ich will segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Das ist die Versprechung Gottes. Gott steht immer noch zu seinem Wort. Und endlich trifft auch das längst Versprochene und bisher vergeblich Erhoffte. Denn, und der Herr nahm sich Sarahs an, wie er gesagt hatte, und tat an ihr, wie er geredet hatte. Und Sarah ward schwanger und gebar dem Abraham in seinem Alter einen Sohn um die Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. Und Abraham nannte seinen Sohn, der ihm geboren war, Isaak, den ihm Sarah gebar. Ja, wie alt war er? 86. Der war 100, als der Abraham geboren wurde.
Als Isaak, genau.
Endlich könnte man sagen, vielleicht wollte die Künstlerin deshalb diese Farbgebung geben, so Regenbogen, dass uns an den Bund Gottes mit den Menschen nach der Sintflut erinnern sollte. Es ist wie ein Vorhang und das ist ein un, unzerbrüchliche Bund. Er ist über das Leben aller, die an ihn glauben, gespannt und zerreißt nie. Wie ein lichtdurchfluteter Vorhang breiten sich diese Farbflächen nach unten hin aus. Und in der Mitte, die Mitte öffnet sich, wie durchflutet durch Licht. Wisst ihr was? Manchmal sehnen wir uns nach Zeiten oder suchen vergeblich nach Gottes Nähe. Wir sehnen uns nach seinem Eingreifen. Aber er bleibt, das ist unser Empfinden, hinter dem Vorhang verborgen. Dann reißt auf einmal dieser Vorhang auf und lässt mich oder dich manchmal nur für kurze Zeit erkennen. Ich bin ihm nicht egal. Er sieht und hört mich. Und er greift auch ein. Und ich wünsche uns am Anfang des Jahres, dass wir das auch erleben. Nämlich, dass Gott spricht und verspricht. Immer noch. Er sieht auch dich und auch mich. Und dieser Gott ist treu. Er übersieht keinen. Ich möchte beten und im Anschluss daran singen wir zur Einstimmung auf das Abendmahl, Herr, ich komme zu dir. Himmlischer Vater, wir danken dir für die alte Geschichte von Abraham und Sarah, auch von Hagar, dass du in Situationen die Stärke deines Wortes und deiner Verheißungen gezeigt hast. Und letztendlich, dass du zu den Verheißungen stehst. Herr, auch wir sind manchmal geplagt durch Schwierigkeiten, Nöte, aber auch durch Zweifel. Auch wir geraten manchmal in Glaubenskrisen. Und in diesen Zeiten haben wir den Eindruck, du hast dich verborgen. Wir spüren nichts von dir. Wir hören dich nicht. Herr, gib uns bitte Kraft, diese Zeiten durchzuhalten, auszustehen und stärke unser Vertrauen, unsere Hoffnung, dass du derjenige bist, der in unseren Wüstezeiten bei uns bleibt, uns anspricht und uns weiterführt. Denn du siehst uns. Danke dafür, in Jesu Namen. Amen. Thank you.